Der deutsche Wahnsinn geht um die Welt, titelt News. Die Bild-Zeitung schreibt, hier läuft etwas aus dem Ruder. Kommentar zur US-Sendung über Deutschland. Die bekannte US-Sendung 60 Minutes hat einen Bericht veröffentlicht, in welchem im Detail darauf eingegangen wird, wie die Meinungsfreiheit in Deutschland in Gefahr ist und man sogar zwei Staatsanwälte interviewt, die diese Aussagen aus Deutschland, also zwei deutsche Staatsanwälte, die diese Aussagen so bestätigen. Und das Ganze wird mit großer Besorgnis wahrgenommen. Wir haben das ja schon in der letzten Woche gesehen. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz hat der US-Vizepräsident J.D. Vance eine Rede gehalten, die von vielen Menschen aus der Bevölkerung als brillant angesehen wurde, von den Politikern wiederum als Skandal. Wie kann man nur unsere lupenreine Demokratie kritisieren oder anzweifeln? Wir haben hier natürlich ganz klare Meinungsfreiheit und alles ist wunderbar. Die haben das als Angriff gesehen und wir wollen heute mal auf diese 60 Minutes Reportage eingehen, diese durchleuchten. Was sehen die Amerikaner bei und in uns, also im deutschen System, im Bereich der Meinungsfreiheit aktuell, was sie zu großer Sorge treiben lässt? Darüber sprechen wir heute im Podcast Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei Kiara Schosseinpur. Kian, mein Lieber, wie geht es dir? Und ich sehe, du hast schon unser Buch hier in der Hand aktuell.
Ja, Philipp, ich grüße dich. Du liegst richtig. Ich habe es immer hier auf meinem Schreibtisch liegen, weil ich nicht nur tatsächlich morgens eine Seite lese, sondern auch teilweise zwischendurch tagsüber nochmal die gleiche Seite wiederhole, wenn ich das Gefühl habe, ich will nochmal so einen extra Schub an Motivation oder Input, der mich irgendwie nochmal anders denken lässt. Ich kann mal heute für die Zuschauer, die das Buch nicht haben, eine Buchseite vorlesen, die ist von dir. Titel: Come in late, leave early. Komm spät, geh früh. Das Zitat von Drehbuchautor William Goldman ist ein Gewinner. Falls du den Film Der Marathonmann mit Dustin Hoffman kennst und dich an die Szene mit dem Zahnarzt erinnerst, Roman und Drehbuch stammten von Goldman. Er schrieb nach dieser Regel: Beginne eine Szene so spät wie möglich und verlasse sie so früh wie möglich. Dadurch erhöht sich die Spannung und das Tempo der Geschichte. Auch im echten Leben kommst du mit Come in late, leave early weit. Ich nutze die Strategie bei Meetings. Am Anfang gibt es unwichtigen Smalltalk, da muss ich nicht dabei sein. Gut, dass ich jetzt Bescheid weiß, warum du immer zu spät bist. Spaß. Ist bei mir auch der Fall. Auch bei Partys und Dinnerveranstaltungen fährst du gut damit. Am Anfang sind die Langweiler da, am Ende die, die kein Zuhause haben. Mit beiden wirst du keine guten Gespräche führen. Daher nutze den Goldman, komm spät, geh früh.
Jawohl, so ist es. Finde ich lustig, dass du diese Seite genommen hast. The Start Guy beispielsweise sagt dir auch was Ähnliches. Er sagt quasi, du willst eigentlich erst spät, also da geht es um irgendwelche Partys, Einladungen, du willst spät kommen und du willst auch the first to leave sein, also der Erste, der geht, weil es ist so natürlich nur noch die Suffkis und die, wenn du so willst, die kein Zuhause haben, das ist natürlich sehr polemisch gesagt, die bleiben ganz bis zum Ende. Ja, das ist eine gute Lehre.
Problem ist dann halt nur, wenn alle zu spät kommen. Ne?
Das Problem ist, wenn alle zu spät kommen, dann dauert das Ganze eben länger. Ja, was ich sagen möchte ist, was ich ganz toll finde, viele Leute machen das Ganze jetzt schon auf jeden Fall mal 2 Monate seit dem 1. Januar, wahrscheinlich angefangen mit dem Buch, bis ja jetzt zum 20., 21. und haben ganz, ganz tolle Ergebnisse, die sie damit erzielen. Und wir wollen so ein paar Leute raussuchen, weil wir so oft angeschrieben wurden, dass Leute gesagt haben, es ist unglaublich, wie krass sich mein Leben verändert hat, seitdem ich das regelmäßig lese, jeden Tag einen Schritt weiter zu gehen, jeden Tag einen kleinen Fortschritt zu machen. Und da gibt es wirklich bahnbrechende Geschichten davon. Und wir überlegen uns, ob wir das auch auf Video aufnehmen sollen und diese veröffentlichen natürlich mit dem Einverständnis und dem Wunsch dieser Menschen, was für wirklich lebensverändernde Dinge jetzt gekommen sind in ihr Leben, seitdem sie, sag ich mal, dieses System, sein Mindset zu verändern und jeden Tag damit zu arbeiten, seitdem sie das anwenden. Und das werden wir in den nächsten Tagen dann gerne besprechen, vielleicht im nächsten Podcast. Und noch ein Punkt, es wird jetzt auch wahrscheinlich in der nächsten Woche final die Tourdaten rauskommen, unserer Hoss und Hopf 2025 Tour. Wir werden in 5 Städte gehen, Eine davon, das haben wir ja schon gesagt, es wird starten mit der Schweiz und dann wird es 4 deutsche Städte geben. Und ja, es wird wahrscheinlich so eine Voranmeldung geben, denn so wie es aussieht, werden die so schnell ausverkauft sein, diese Locations, dass es möglicherweise gar nicht in den richtigen Kartenverkauf geht. Das heißt, es wird eine Voranmeldung geben und dann sind das schon so viele 1000 Plätze vergeben, weil wir so einen Wahnsinnsvordruck jetzt schon haben. Wir werden es auf jeden Fall hier im Podcast als allererstes bekannt geben und dann natürlich auch die 4 Städte und wir freuen uns auch schon riesig, Kian wird extra aus Dubai hierher kommen, dass wir ja unsere Gemeinschaft, die Community mal besser kennenlernen.
Hoffentlich schon im nächsten Podcast. Also entweder im nächsten oder übernächsten können wir schon euch die Voranmeldungs-Link-Liste geben. Deswegen, Freunde, bleibt dran. Dann würde ich sagen, Philipp, lass uns über das Thema reden. Es ist komplett über Twitter gerollt und zwar nicht nur in Deutschland, sondern wirklich international, weil es ja auch ein US-Format ist, 60 Minutes. Es gab eine Reportage, in der deutsche Anwälte ein paar Kommentare gemacht haben, die so unglaublich Wellen geschlagen haben. Und zwar geht es um Meinungsfreiheit bzw. House Raids. In der Reportage geht es um Netzhasskriminalität. Also ihr merkt schon, Beleidigung. Inwiefern sind Beleidigungen Meinungsfreiheit? Inwiefern sollte man dafür eine Hausdurchsuchung haben? Inwiefern sollten Handys dafür einkassiert werden? Und bevor wir damit anfangen, ich will eine Szene für die, die gar nichts davon gesehen haben, direkt mal hier einblenden. Und zwar in dem Moment, wie diese 3 deutschen Anwälte darauf reagieren, wenn sie gefragt werden, wie die Leute reagieren, wenn ihre Handys konfisziert werden. Hier mal die Szene eingeblendet.
How do people react when you take their phones from them?
They are shocked. It's a kind of punishment if you lose your smartphone. It's even worse than the fine you have to pay.
Because your whole life is typically on your phone now.
Also ihr seht schon, die lachen, die niedersächsischen Staatsanwälte, und sagen, ja, die sind schockiert. Es ist eine Art Bestrafung, wenn man sein Handy verliert. Schlimmer noch als Bußgeld, welches man zahlen muss. Und ich habe diese Szene gesehen, Philipp. Und ich dachte mir nur, all die Leute, die uns dafür kritisiert haben, als wir gesagt haben, hey, so eine Hausdurchsuchung, selbst wenn die am Ende nicht zu einer Strafzahlung führt, ist so eine Einschüchterungsmaßnahme. Und die Leute wissen es und nutzen es genau dafür. Ach, das sind alles nur Verschwörungstheorien. Und jetzt sehen wir, wie Staatsanwälte da sitzen und lachen und sagen, ja, ja, das Handy, das nehmen wir auch noch mit, weil das schüchtert die Person ja dann noch mehr ein. Katastrophe.
Absolut. Und es ist auch so, ich meine, was haben die sich dabei gedacht? Letzte Woche hält J.D. Vance seine Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz und kritisiert genau diese Punkte und nennt die Beispiele mit Verurteilungen hier in Deutschland, bei uns, in Großbritannien, wo mehrere hundert Menschen einsitzen, weil sie Dinge gesagt haben, die so von der britischen Regierung nicht erlaubt sind, wo dann die Polizei auch da stand. Viele haben sich ja bei ihrer eigenen Festnahme gefilmt und sitzen jetzt wegen Hate Speech im Gefängnis. Und da gab es ja ganz heftige Reaktionen darauf. Wenn ihr das gesehen habt, diese Rede, ich kann sie jedem nur empfehlen, schaut es euch an, J.D. Vance, ich habe sie auch auf Instagram gepostet, eine brillante Rede pro Demokratie, also genau das, was ihm wieder vorgeworfen wird, das Gegenteil von dem hat er gemacht. Er hat gesagt, hey, ihr müsst wieder zurückkommen, hört auf eure Bürger, ihr könnt nicht einfach die Stimmen von Millionen von Bürgern ignorieren, sowas geht einfach nicht, ihr müsst zurückkommen zum demokratischen Grundgedanke. Und dann hast du in den Zuschauern, unter den Zuschauern gesehen, ein Söder, ein Merz, ein Boris Pistorius, unser Verteidigungsminister, alle den Kopf geschüttelt, die waren richtig persönlich angegriffen, dass ihnen einer mal den Spiegel so vorhält. Und dann behaupten sie, das ist alles eine spalterische Rede und jetzt kommt direkt in den USA über uns so eine Reportage raus und da sitzen die Staatsanwälte und bestätigen das. Und nicht nur, dass sie es bestätigen, es ist schon ein Prahlen, würde ich sagen. Es ist nicht nur, okay, wir geben es zu, sondern die geben an damit. Ja, wir verbieten dir, dass du das sagst oder du hast mit härtesten Konsequenzen zu rechnen. Und das ist auf jeden Fall krass. Also ich finde es surreal. Die Amerikaner, wo wir eigentlich früher sagten, es ist eher so bei Amerikanern, aber die Amerikaner sehen uns jetzt als abschreckendes Beispiel, als Beispiel von der Abkehr der Demokratie hin zu einer immer mehr totalitären Staatsform.
Absolut. Und Jetzt hat das Wellen geschlagen in Amerika. J.D. Vance ist darauf wieder eingegangen und hat Folgendes auf X dazu geschrieben: Jemanden zu beleidigen ist kein Verbrechen und die Kriminalisierung der Rede wird die Beziehungen zwischen Europa und den USA stark belasten. Das ist orwellianisch und jeder in Europa und in den USA muss diesen Irrsinn ablehnen. Und er hat dabei wieder einen Videoabschnitt zitiert, den können wir auch mal kurz einblenden.
Is it a crime to insult somebody in public?
Yes, it is.
And it's a crime to insult them online as well?
Yes.
The fine could be even higher if you insult someone in the internet.
Why?
Because in internet, it stays there. If we are talking here face to face, you insult me, I insult you, okay, finish. But if you're in the internet, if I insult you or a politician...
That sticks around forever.
Yeah.
The prosecutors explain German law also prohibits the spread of malicious gossip, violent threats, and fake quotes.
If somebody posts something that's not true, and then somebody else reposts it or likes it, are they committing a crime?
Yeah, in the case of reposting, it is a crime as well, because the reader can't distinguish whether you just invented this or just reposted it. That's the same for us.
So, genau, ihr habt's gesehen, da wird der Anwalt gefragt, is posting an insult a crime? Er sagt ja. Is it a crime to repost a lie? Ja. Und auch Elon Musk ist darauf eingegangen. Hier mal sein Tweet eingeblendet. Absolutely throwing people in prison for memes or because they insulted a politician in Germany is madness. Also Menschen ins Gefängnis zu werfen für Memes oder dafür einen Politiker zu beleidigen ist verrückt. Und ich meine, damit meint er geradezu allen voran. Beispielsweise Robert Habeck, der über 800 Anzeigen an die eigenen Menschen im Land gerichtet hat, wo es ja auch teilweise Geldstrafen, Geldbußungen, Hausdurchsuchungen und so weiter gab für das Reposten von Memes.
Unglaublich. Also Leute. In wenigen Tagen ist die Wahl. Ja. Ihr habt es selbst in der Hand. Jeder mit seiner eigenen Stimme. Und jeder, der euch erzählen will, geht nicht wählen, das bringt doch sowieso nichts. Kompletter Bullshit. Deswegen wird dieser Wahlkampf so hart geführt, bis aufs Blut, weil es einen immensen Unterschied macht. Und wenn ihr einen Beweis haben wollt, einen wirklichen Beweis, dass Wahlen etwas verändern, dann guckt rüber nach Amerika. Guckt euch an, wie in Rekordzeit sich alles verändert. Dort einmal alles von links auf rechts gedreht wurde. Warum? Weil die höchste Anzahl an Nichtwählern dort zur Wahl erschienen ist. Donald Trump jetzt mit so einer Macht Fülle ausgestattet hat, dass er dort alles umdrehen kann. Er kann und ihr seht, was für Veränderungen, wie viel Korruption aufgedeckt wird. Wir haben es in der letzten Woche gezeigt. USAID, Multimilliarden an Korruptionszahlungen weltweit, Propaganda, all das wurde aufgedeckt, weil er jetzt in der Lage ist, Leute dort reinzuschicken und das untersuchen zu lassen und die können ihn nicht stoppen. Deswegen, ja, es macht einen gigantischen Unterschied aus. Gerade die Nichtwähler. Und wir haben ja, ich meine, sogar 4 Millionen unentschiedene Leute, die noch nicht mal wissen, was sie wählen sollen. Leute, es macht einen gigantischen Unterschied. Es ist eine Schicksalswahl. Ich kann nur jedem sagen, geht wählen für euer aller Schicksal und das eurer Kinder. Wählt um euer Leben. Ich habe es euch schon mal gesagt. Und das ist eine super wichtige Sache. Guckt euch das mal an, in welchem Zustand wir jetzt sind. Der Amerikaner sagt uns jetzt erschrocken, ach du Scheiße, was ist denn eigentlich hier los? Ich meine, ihr müsst es euch mal vorstellen, das ist an sich ein Zustand. Die Amerikaner gucken uns an und denken, die sind einfach nur verwundert. Ach du meine Güte, stimmt das wirklich? In Deutschland kriegen Leute Hausdurchsuchungen, weil sie irgendwas Falsches sagen? Wir gelten weltweit als abschreckendes Beispiel, während sich unsere Politiker hinstellen und nach wie vor so tun, als sind wir eine Vorzeigedemokratie. Sind wir aber nicht.
Mich hat interessiert, was sagen denn Leute, die das verteidigen dazu? Und da gibt es beispielsweise die Reaktion vom SPD-Generalsekretär Matthias Miersch. Der hat das verteidigt und er hat zur Bild gesagt, Hass und Hetze im Netz sind keine Lappalie. Die Staatsanwaltschaften setzen geltendes Recht durch und das zu Recht. Wer andere massiv beleidige oder zu Hass aufstachle, müsse mit Konsequenzen rechnen. Das ergebe sich auch aus der deutschen Verantwortung für unsere Geschichte. Das hat nichts mit Kriminalisierung von Sprache zu tun, sondern mit dem Schutz von Demokratie und Rechtsstaat. Also hier geht es darum, dass die Demokratie dadurch geschützt wird. Ich muss sagen, es gibt schon klare Linien. Man sollte nicht einfach alles im Internet behaupten können über andere Personen. Beispielsweise, wenn jetzt ich ins Internet gehe und anfange, komplette Falschwahrheiten über Philipp zu verbreiten, weiß ich nicht, er verdient sein Geld mit Menschenhandel, dann sollte er natürlich die Möglichkeit haben, dagegen vorzugehen. Aber wenn jemand ein Meme postet, wie das damals zu Robert Habeck, wo ja, diese Duschmarke oder ja, Shampoo-Marke Schwarzkopf und dann Schwachkopf dahingeschrieben wurde, das hat ja nichts damit zu tun, dass er irgendwie unwahr als irgendetwas anderes bezeichnet wird, sondern es ist einfach nur ein Meme. Es ist Satire, es ist zum Spaß gemeint. Wenn es im Öffentlich-Rechtlichen passiert, dann ist es okay, aber wenn es jemand auf Twitter postet oder repostet, dann kriegt er dafür eine Hausdurchsuchung, vielleicht sogar eine Geldstrafe. Das ist absolut übertrieben und das hat auch nichts mit links oder rechts zu tun, sondern einfach nur mit Vernunft.
Ja, und diese ist scheinbar nicht mehr da, beziehungsweise sie merken, dass die Wut der Bevölkerung immer größer wird und die einzige Möglichkeit, die sie selbst noch sehen, ist das Instrument der Unterdrückung. Das ist gleichzeitig ein totalitäres Instrument. Es ist ein Instrument, das genauso auch Machthaber, Diktatoren nutzen. Gleichzeitig behaupten sie ja immer, das ist genau das, was sie verhindern wollen, während sie die gleichen Instrumente nutzen, dieser Leute, die sie scheinbar verachten. Ich sehe da aber keine große Verachtung mehr, weil wir laufen ja in rabiat, also man muss das vielleicht mal unterscheiden. Auf der einen Seite gibt es auch tolle Dinge, die passieren. Wir haben einen offenen Diskurs, wir haben wahrscheinlich auch eine krasse Verschiebung jetzt bei den Wahlen. Am 23. Februar, wir werden es eh sehen. Ich glaube sowieso, dass die Ergebnisse sehr anders ausfallen werden, als wie beispielsweise jetzt gerade die Bild-Sonntagsumfragen. Wir sehen gleichzeitig auch dieses ganze Brandmauer-Gerede ist undemokratisch überhaupt, hat auch ein J.D. Vance übrigens gesagt, ja. Ihr redet hier von Brandmauern. Was hat das noch mit einer Demokratie zu tun? Damit wird der Wählerwille von Millionen von Leuten in diesem Land ignoriert. Ihr sagt ihnen also, völlig egal, wie du wählst, es spielt keine Rolle. Wir scheißen auf deine Stimme. Ja, was ist das also noch für eine Demokratie? Und ja, ist auf jeden Fall, vielleicht mal ganz kurz darauf eingehen, was ist denn da eigentlich passiert? Es gab den sogenannten Aktionstag gegen Hasskriminalität im Netz in Niedersachsen. Und dort wurde eben gezeigt, wie die Polizei Hausdurchsuchungen vornimmt. Und der Sender CBS, bei dem seit vielen Jahren 60 Minutes schon ausgestrahlt wird, seit 1968 war die erstmals ausgestrahlte Sendung von Don Hewitt und Bill Leonard. Ist eben so ein sehr eigener Stil, wie das gemacht wird. Ja. Und das ist jetzt, glaube ich, zum ersten Mal, dass man wirklich zum Thema Meinungsfreiheit auch rübergeschaut hat auf den großen Teich. Oftmals dreht es sich ja auch um inneramerikanische Themen, weil die das selbst so befremdlich finden. Weil die sagen, hey, krass, Europa ist doch eigentlich die Wiege der Demokratie. Was geht denn da plötzlich ab? Was passiert denn da drüben? Das können wir uns gar nicht vorstellen. Und somit haben sie ihre eigenen Zuschauer darüber aufklären wollen, was eigentlich bei uns abgeht. Während ihr ja seht, bei uns Demokratie, Fördergesetz, alles im Namen der Demokratie, was wiederum, wenn wir genauer hinschauen, genau das Gegenteil bewirkt. Es soll Meinungsfreiheit unterdrücken. Es soll das Aussprechen von unbeliebten Meinungen, das Verlassen des Meinungskorridors soll es weiter einschränken und es soll Leute verängstigen durch strikte Maßnahmen, wie beispielsweise, ihr habt es ja vorhin gesehen, diese zwei Staatsanwälte, die lachen darüber, dass die Leute schockiert und verängstigt sind, wenn ihnen ihr Mobiltelefon genommen wird. Ja, das ist eine Menschenverachtung, das ist doch auch immer so ein Begriff, den man da bringt. Ich bin menschenverachtend, wenn ich über die Angst anderer Menschen lache, weil ich ihnen die Freiheit raube. Und das ist aktuell definitiv ein Zustand, der sehr, sehr bedenklich für uns alle ist. Und das ist den Amerikanern eben jetzt auch aufgefallen.
Zumal es ja auch große Unterschiede gibt. Wir können ja mal hier nochmal den Einstieg in dieses Video einblenden zwischen Sekunde 20 und 50.
In the United States, most of what anyone says, sends or streams online, even if it's hate-filled or toxic, is protected by the First Amendment as free speech. But Germany is trying to bring some civility to the World Wide Web by policing it in a way most Americans could never imagine. In an effort, it says, to protect discourse, German authorities have started prosecuting online trolls. And as we saw, it often begins with a pre-dawn wake-up call from the police.
Dort heißt es, in den Vereinigten Staaten ist das meiste, was jemand online sagt, sendet oder streamt, selbst wenn es hasserfüllt oder giftig ist, durch den ersten Verfassungszusatz als freie Meinungsäußerung geschützt. Aber Deutschland versucht, etwas Zivilisation in das weltweite Netz zu bringen, indem es auf eine Art und Weise überwacht, die sich den meisten Amerikanern niemals vorstellen könnten. In dem Bemühen, den Diskurs zu schützen, haben die deutschen Behörden begonnen, Online-Trolle strafrechtlich zu verfolgen. Und wie wir gesehen haben, beginnt dies oft mit einem Weckruf der Polizei. So, lass uns da mal kurz die Gesetze vergleichen. Also in den USA haben wir den sogenannten First Amendment, sehr berühmt. Der schützt die Meinungsfreiheit fast absolut. Die Regierung darf Äußerungen kaum einschränken. Selbst Hassrede oder Falschinformationen sind erstmal grundsätzlich erlaubt. Ausnahmen gibt es nur in Extremfällen, etwa bei direkter Aufstachelung zu Gewalt. In Deutschland haben wir Artikel 5 des Grundgesetzes für die Meinungsfreiheit mit aber klaren Grenzen. Volksverhetzung, Beleidigung und Holocaustleugnung sind strafbar. Besonders online gibt es strenge Regeln. Das Netzwerkdurchsuchungsgesetz, NetzDG, verpflichtet Plattformen, strafbare Inhalte schnell zu löschen. Und jetzt das, was neu dazugekommen ist, haben wir auch einen Podcast darüber gemacht, Digital Services Act, DSA in der EU, der Online-Plattformen noch mehr dazu zwingt, gegen illegale Inhalte vorzugehen, darunter eben auch Hassrede. Und das ist der Punkt, wo eben die Gefahr besteht, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, weil wer entscheidet denn, was Hassrede ist? Genau.
Genau, so sieht's aus. Wer entscheidet das? Der die Regeln macht und der manipuliert sie so, dass du so ziemlich alles als Hassrede bezeichnen kannst, damit genau eines passiert. Leute haben Angst, sich noch offen zu kommunizieren. Ich meine, das wird ja in so vielen Statistiken wiedergegeben, wie viele Menschen in Deutschland Angst haben, sich noch zu äußern. Und ich möchte mal noch was ganz Interessantes zu Amerika sagen. Das wurde ja von unserer Seite immer wieder kritisiert, also von der europäischen, gerade von der deutschen. In Amerika gibt es the First and the Second Amendment, also das erste und zweite Grundgesetz. First Amendment, haben wir gerade gehört, ist absolute Meinungsfreiheit. Und wie wird das verteidigt? Denn Meinungsfreiheit muss verteidigt werden. Es wird durch das Second Amendment verteidigt. The right to bear arms. Das Recht, Waffen zu tragen. Und deswegen sind die Amerikaner auch so dahinter, dass sie schön ihre Sturmgewehrsammlung zu Hause haben. Warum? Nicht etwa, um sich vor einem Einbrecher zu schützen. Nee, das ist die viel kleinere Gefahr. Die viel größere Gefahr ist, sich vor einem totalitären Staat zu schützen. Ja? Da musst du die Waffen haben. Und das ist der eigentliche Grund. Als die Gründerväter der USA diese Gesetze gemacht haben, haben die nicht gedacht, da kommt einer über den Zaun drüber und dann musst du dem Uncle Joe die Möglichkeit geben, dass er seine Flinte nehmen kann und den Einbrecher über den Haufen schießt. Nee, es ging damals schon darum, dass sollte der Staat totalitär werden, haben die Bürger durch die Waffengewalt die Möglichkeit, sich gegen diesen zu verteidigen. Und deswegen sage ich auch immer ganz klar, ein Präsident oder ein System, das die Bürger entwaffnen möchte, hat gleichzeitig Angst vor diesen Bürgern. Und wenn sie Angst vor den Bürgern haben, dann liegt das daran, dass sie selber Finsteres im Schilde führen. Sie haben niedere Pläne dem Volk gegenüber, sonst müssten sie niemals Angst davor haben. Es gibt keinen Grund, vor seinem eigenen Volk verängstigt zu sein, außer du hast vor, es zu versklaven. Und wenn wir jetzt Donald Trump anschauen, der ja scheinbar der faschistische Diktator ist, der hat gesagt, hey, kauft euch Waffen, so viel ihr wollt, wissen wir alle. Der ist sehr offen gegenüber. Wenn er also vorhätte, eine Diktatur zu installieren, dann wäre es das absolut Dümmste, was er machen kann, weil dann hat er mehrere hundert Millionen Waffen im Volk und wenn die keine Lust mehr auf ihn haben, dann werden sie ihn ganz schnell entledigen, weil die Leute, die Menge der Bewaffneten in den USA ist viel größer als die eigene Armee. Die haben ja sogar eigene Milizen, verteidigte Milizen, die ständig eine Waffe trainieren. Ich will also damit sagen, wer gegen die Bewaffnung des Volkes ist, ist auch gleichzeitig gegen die Freiheit des Volkes. Und die Freiheit des Volkes in Amerika wird durch das Second Amendment geschützt, the right to bear arms. Und deswegen kannst du ihnen ihre Meinungsfreiheit auch nicht so einfach nehmen.
Naja, Philipp, um das mal auf eine persönliche Ebene zu bringen, wie gesagt, ich persönlich kann und sehe da auf jeden Fall Differenzierungsmöglichkeiten, dass es nicht erlaubt sein sollte, dass man einfach so über jede Person was auch immer verbreiten sollen könnte, um deren Ruf zu schaden. Weil wir wissen, wie sich das auch im Internet verbreiten kann. Das kann ich nachvollziehen. Aber stumpfe Beleidigungen oder Memes oder, und jetzt wird's noch verrückter, das Reposten von Dingen oder das Liken von Dingen, wenn das bestraft wird, dann ist das ja so arbiträr, dass man sich als Bürger, wenn man diese Szenen sieht und sieht, dass hier Handys beschlagnahmt werden, Hausdurchsuchungen passieren, in seiner eigenen Freiheit eingeschränkt fühlt. Und das ist ja einfach nur normaler Menschenverstand. Und jetzt glaubt ihr, hey, stimmt das? Ist das wirklich so? Lass uns da mal auch einen Clip zu einblenden aus dieser Doku, wo es genau darum geht, was erlaubt ist und was nicht, hier eingeblendet.
And then somebody else reposts it or likes it. Are they committing a crime?
Yeah, in the case of reposting, it is a crime as well, because the reader can't distinguish whether you just invented this or just reposted it. That's the same for us.
The punishment for breaking hate speech laws can include jail time for repeat offenders. But in most cases, a judge levies a stiff fine and sometimes keeps their devices.
Also ihr habt gesehen, die US-Moderatorin hat nachgefragt und auch reposten und liking soll verboten sein. Und kurz danach kommt dieser Clip, den wir ganz am Ende aufgenommen haben, darüber, dass sie fragt, okay, aber wie reagieren denn dann die Leute, wenn ihr denen ihre Handys wegnehmt? Und dann gibt's dieses Lachen, wo sie sich quasi auf die Zunge beißen müssen. Und dann geht's weiter und weiter. Es wird erklärt, warum es zu den Gesetzesverschärfungen kam. Und zwar gab es diesen Anschlag auf den Politiker Walter Lübcke, der 4 Jahre im Internet beleidigt und dann erschossen wurde. Ich meine, die meisten, die diesen Podcast hören, werden nicht wissen, worum es hierbei geht. Deswegen kurz mal zusammengefasst, worum es dabei ging. Es ist damals ein Video in 2015 von Walter Lübcke viral gegangen, in dem er Merkels Migrationspolitik verteidigte. Er hat dann sehr, sehr viel Hate bekommen und 2019, tatsächlich 4 Jahre später, wurde er dann ermordet. Die Staatsanwältin hat damals gesagt, politisch sehr rechtsgesinnte Menschen begannen daraufhin, Hass gegen ihn im Internet zu schüren, ihn zu beleidigen und andere anzustacheln, ihn zu töten. 4 Jahre später wurde er erschossen. Das war einer der Fälle, wo wir sahen, dass Online-Hass manchmal seinen Weg ins reale Leben finden und Menschen schaden kann. Und da muss man sagen, das ist natürlich ein sehr, sehr harter Fall und es gibt immer Ausnahmen, aber diese Ausnahme zu nehmen, weil man kann ja manchmal Menschenleben damit gefährden und dann alles strikt zu bannen, was in diese Richtung geht, dann müsste man ja auch andere Aktivitäten, wo diese Möglichkeit besteht, auch nur im Entferntesten so verbieten. Oder wie siehst du das, Philipp?
Was man nicht tut. Ja, ich meine, wir sehen hier, Walter Lübcke ist ein Fall und Walter Lübcke hat ist quasi ein Fan der Massenmigration gewesen. Wir wissen, diese tötet jeden Tag Menschen in diesem Land. Ja, wir haben es nur die letzten Tage gesehen. Es ist so widerlich, man kann es gar nicht mehr aussprechen, wie viele Kinder jetzt auch schon gestorben sind, die entweder abgestochen werden mit 2 Jahren oder ein Auto fährt über sie drüber, auch 2 Jahre mit der Mutter gestorben. Es ist eine Schande, diese Politik der letzten Jahre. Und das kostet so viele Menschenleben, da wird nichts getan. Ja? Da wird mit der Milde des Gesetzes umgegangen. Oder man nimmt immer mehr Leute rein ins Land. Ja? Oder man fordert nach wie vor, das zu tun. Und man verhindert, dass schwerstkriminelle Verbrecher und Extremisten abgeschoben werden. Da ist es völlig egal. Aber dann einen Fall herzunehmen, wo jemand, der diese ganzen furchtbaren Dinge, die passieren, gut geheißen hat, der dadurch eben von einem, ja, auch von einem hasserfüllten Menschen umgebracht wurde, der sitzt da jetzt, ich meine, das war irgendein Rechtsextremist, der jetzt auch im Gefängnis sitzt, und dann sagt, ja, und deswegen müssen wir das, all das müssen wir zensieren. Ja, das ist für mich der typische Fall, nehme einen Fall, den du im Zweifelsfall sogar selber provoziert hast, durch die Gesetzgebungen, durch den Verlauf der Geschichte, und tue damit dann, nehme diesen Fall und tue damit dann die Menschenrechte für alle weiter beschneiden. Im Namen der Sicherheit. Ja, und das ist es halt nicht. Und so funktioniert es auch nicht. Ja, und deswegen, ich hatte das Gefühl beim Interview, beim 60 Minutes Interview, wir haben das übrigens unten in der Videobeschreibung, wenn ihr das sehen wollt, ist das alles verlinkt, könnt ihr den ersten YouTube-Link anschauen und euch selber einen Eindruck machen. Ich finde das sowieso immer wichtig. Schaut es euch selbst an, macht euch euren eigenen Eindruck, bildet euch eure eigene Meinung, lasst euch nicht von irgendjemandem, ihr seht ja in den Medien, außer jetzt bei der Bild-Zeitung, hat es ja gar nicht großartig Erscheinung gefunden, weil es hält ihnen ja allen einen Spiegel vor. Die wollen ja gar nicht, dass ihr das seht, ja, wie wir aus dem Ausland betrachtet werden, wie wenn wir alle einen an der Klatsche haben. Ja? Und ich möchte mal hier noch was einblenden.
After its darkest chapter, Germany strengthened its speech laws. As prosecutors explain it, the German constitution protects free speech, but not hate speech. And here's where it gets tricky. German law prohibits any speech that could incite hatred or is deemed insulting.
It's illegal to display Nazi symbolism, a swastika, or deny the Holocaust. That's clear. Is it a crime to insult somebody in public?
Yes.
Yes, it is.
And it's a crime to insult them online as well?
Yes.
The fine could be even higher.
Yeah.
If you insult someone in the internet.
Why?
Because in internet, it stays there. If we are talking here face to face, you insult me, I insult you, okay, finish. But if you in the internet, if I insult you or a politician,
that sticks around forever.
Yeah.
Ja, und wenn ihr das hier gerade mal seht, nach seiner dunkelsten Phase hat Deutschland seine Gesetze zur Meinungsfreiheit verschärft. Das Grundgesetz sollte freie Rede schützen, aber nicht Hate Speech in der Doku. Und dabei wird es kompliziert, denn Deutschland verbietet alles, was Hass anregen könne oder als beleidigend eingestuft wird. Und dann fragt ja die Moderatorin, was denn da alles verboten ist. Und dieser Dr. Fink sagt dann, die Strafe könnte sogar höher ausfallen, wenn man jemanden im Internet beleidigt. So, und das ist einfach, erstens einmal, Beleidigungen passieren jeden Tag. Das muss man aushalten. Auch völlig egal, ob jetzt in der Demokratie oder irgendwo anders. Das spielt gar keine Rolle, da geht es gar nicht um die Regierungsform. Beleidigungen musst du aushalten. Wir sind hier nicht aus Zucker gemacht, wir sind auch nicht im Kindergarten. Ja? Und dieses ganze, oh Gott, ich fühle mich beleidigt, das kannst du ja ad absurdum in die Ewigkeit weiter vorantreiben. Der Kian kann ein Wort in einer falschen Tonlage sagen, dann sage ich, ich fühle mich dadurch beleidigt. Er hat mich angegriffen. Wie, Philipp, wie meinst du das? Doch, die Tonlage hat mir nicht gefallen. Du hast mich damit irgendwie angegriffen. Ja, wie weit können wir denn sowas spinnen? Das ist ja völlig geisteskrank. Du hast mich nicht mit meinem richtigen Gender angesprochen. Ja, ich fühle, dass du passiv-aggressiv mit mir umgehst. So, deswegen, wo setzt du da Limits? Wenn wir so in die Gesellschaft reingehen, da zerfallen wir irgendwann, weil es nur Schwäche ist, die nach oben gefördert wird und Stärke, wenn du etwas aushältst, wenn du mal klar deine Meinung sagst, das wird wiederum bestraft. Das sind Zustände, die sind absolut so nicht haltbar.
Nicht nur das, ich finde, es ist halt auch eine missbräuchliche Verwendung der Ressourcen. In der Doku heißt es, dass alleine in Niedersachsen 16 Einheiten arbeiten mit 9 Ermittlern pro Jahr an 3500 Fällen. Und man sieht dann da eingeblendet die Computer und die Aktenberge, die dafür sinnbildlich stehen, was da passiert. Und da muss man sich fragen, wenn jeder Mensch jede Beleidigung melden würde, dann würden die Behörden ja nur noch damit sitzen und ihre Zeit verbringen, Hate Speech zu bekämpfen und irgendwie nachzuverfolgen. Und das ist ja mal wirklich, vor allem angesichts dessen, was aktuell in Deutschland passiert, das Letzte, wirklich das Letzte, womit die sich beschäftigen sollten.
Ja, also es zeigt natürlich den Wahnsinn und die Fehlleitung der Ressourcen. Wir haben wirkliche gigantische Probleme. Wir wissen das alle. Das ist ja auch, es hat Vorteile, diese Zeit aktuell. Niemand kann es mehr leugnen. Ich meine, außer du lebst im kompletten Gagaland. Auch das tun einige immer noch. Aber wir sehen alle, jeden Tag kommt die Klatsche. Bam, jeden Tag. Massenschlägerei, Messerstecherei, Gruppenvergewaltigung, Anschläge jeden Tag. Pam, pam. So, deswegen leugnen ist schwierig. Und gleichzeitig reden wir von Hate Speech, also das Unterdrücken der Kritik an diesen Zuständen wird ja auch oftmals genutzt. Das ist ja so ein schöner Fall. Was kannst du mit diesem Hate Speech eigentlich machen? Du kannst sagen, okay, wir haben hier katastrophale Zustände. Ich will aber nicht, dass die Menschen darüber reden dürfen. So wie unter Stalins Russland damals, wo alle geflüstert haben, weil jeder wusste, wenn er ein falsches Wort sagt, dann reicht das schon aus, dass er im Gulag landet. Ja, ich tue Deutschland ist nicht Stalins Russland, aber ich tue das mal vergleichen, die Systematik, wie man gearbeitet hat, ja. Und dann sagt man, okay, wenn jemand diese Zustände jetzt kritisiert und zu deutlich wird, dann nennen wir das Hate Speech, dann verbreitet der Hass, der verbreitet zivile Unruhe und dann müssen wir das bestrafen. Das unterdrückt ja den Zustand der Kritik, die zwingend notwendig ist, um überhaupt eine Veränderung hervorzurufen. Und das ist wirklich alles Orwellschisch, wie es J.D. Vance auch schon gesagt hat. Und wenn wir mal noch hier was einblenden.
It was a 2021 case involving a local politician named Andy Grote that captured the country's attention. Grote complained about a tweet that called him a Pimmel, a German word for the male anatomy. That triggered a police raid and accusations of excessive censorship by the government. As prosecutors explained to us, in Germany, it's okay to debate politics online, but it can be a crime to call anyone a Pimmel.
Da haben wir doch so einen völlig absurden Fall. Ist nur absurd, ja. Der Fall des Politikers Andy Grote, der sich beschwert hatte, weil jemand ihn in einem Tweet als Pimmel bezeichnet hatte. Ich meine, geht's noch, Leute?
Das Problem ist, und da erinnert ihr euch ja wahrscheinlich noch, um mal wieder den Fall von Robert Habeck aufzubringen, in der Schwachkopf-Affäre. Das ist eine Beleidigung, die beeinträchtigt seine Arbeit nicht. Es ist keine Lüge, es ist keine Verleumdung, es sind keine falschen Sachen, die behauptet wurden über ihn. Es ist einfach nur ein beleidigendes Meme. So, in der Gesetzeslage ist jetzt aufgrund dieser diesem neuen Strafbestandes Politikerbeleidigung, den es erst seit 21 gibt, das eben dennoch stärker strafrechtlich verfolgbar. Und da muss man sich fragen, warum? Warum gibt es da unterschiedliche Gesetze, erstens für Politiker? Also da zählt es dann mehr. Warum wird da mit zweierlei Maß gemessen? Und zweitens, wie gesagt, so eine Beleidigung ist ja keine Diffamierung oder Lüge, sondern eben halt eine Meinung, wenn jemand sagt oder empfindet, dass diese Person ein Schwachkopf ist. Das beeinträchtigt diese Person ja nicht in der öffentlichen Wahrnehmung. Wieso wird so etwas dann verfolgt? Und wenn so etwas dann verfolgt wird, ist das der richtige Weg, wie das eingesetzt wird? Und das Absurde dabei ist auch, es gibt nämlich ein Interview in dieser Dokumentation mit der Geschäftsführerin der Menschenrechtsorganisation HateAid. Und die sagt, dass ihre Gefahr oder ihre Sorge ist, dass die Internetnutzer wegen Hate, also wegen Beleidigungen, sich nicht trauen, ihre Meinung zu äußern. Wenn ich mir das so anschaue, dann würde ich als einfach neutraler Internetnutzer mich jetzt nicht mehr trauen, wegen dieser Verfolgungen, wegen dieser potenziellen Hausdurchsuchungen oder Klagen, wenn ich was reposte und like, kann das ja auch irgendwie vielleicht passieren, dann meine Meinung zu äußern, statt dass irgendein Idiot, den ich auch einfach blockieren kann, wenn ich ihn nicht sehe, mich als Privatperson irgendwie beleidigt. Und da werden dann andere Beispiele hin und her geworfen, beispielsweise hier mit Grünpolitikerin Renate Künast, die Meta verklagte, weil ihr ein falsches Zitat in den Mund gelegt wurde. Ich will da jetzt nicht drauf näher eingehen, aber da würde ich sagen, okay, wenn ein Zitat falsch wiedergegeben wird und das dann so deine Aussage so sehr verzerrt, dass du ganz anders dargestellt wirst, als du bist und dann dir Menschen deinen Ruf nicht mehr abnehmen oder dich irgendwie diffamiert darstellen, dann finde ich das noch in Ordnung. Aber das ist halt wieder auch was ganz anderes als einfach nur Hate, eine Beleidigung. Das ist ja hier faktisch dann eine Lüge. Und das alles in einen Topf zu werfen und zu sagen, ja, wir haben diese paar Fälle, bei denen es halt irgendwo irgendwie gerechtfertigt ist und wir werfen die in den gleichen Topf mit Hassrede, die sehr arbiträr ist und wo auch irgendwelche Memes als Beleidigung gelten können, das finde ich gefährlich, weil man nimmt diesen guten Vorwand, den man irgendwie sich halt auch rechtfertigen kann und sagt dann vielleicht noch, hey, die Leute, die trauen sich wegen diesem Hass gar nicht zu antworten und bannt dann Dinge weg, die einem nicht passen. Und droht diesen Menschen mit echten Gefahren oder echten Konsequenzen eher in der echten Welt. Das ist halt krass, das ist das Krasse daran.
Absolut. Und Kian, ich meine, erinnere dich mal selbst, wir werden ständig die ganze Zeit beleidigt. Und zwar nicht nur in irgendwelchen Kommentaren, scheiß drauf, wen juckt's, sondern auch von so Journalisten-Legenden wie unserem liebsten HS Hajo Schumacher, der beispielsweise in seinem Bericht, wir hatten ja einen eigenen Podcast darüber gemacht, angedeutet hat, dass unser Podcast-Name Hoss und Hopf in Wahrheit ein Geheimcode ist. Es ist nicht unser Nachname, nein. Es ist ein Geheimcode für Eingeweihte, der in Wahrheit Heil Hitler bedeutet. Ja, was ist denn das bitte? Was haben wir gemacht? Wir haben uns darüber amüsiert, weil es ist ja auch nur zu amüsieren, das ist quasi Satire eines Geisteskranken, überhaupt auf so eine Idee zu kommen. Und that's it. Ja, fertig. Aber, und das, da gehen wir jetzt ja schon wirklich in nicht nur beleidigende, sondern rufschädigende Sachen und die auch natürlich die Geisteskrankheit des Verfassers offenlegen. Aber wo kommen wir hin, wenn das alles dann, wenn kriegt er jetzt dann auch eine Hausdurchsuchung oder was? Natürlich nicht, ja, weil er es für die Guten macht. Und ich finde deswegen, das ist so lächerlich alles. Und das wird, wenn das Pendel einmal ganz krass in die eine Richtung ausschlägt, und das haben wir jetzt in die linke Richtung, in die woke Richtung, in das Totalitäre, in das alles kontrollieren und regulieren müssen, in das alles umdrehen. Ja? Du hast es ja vorher auch gesagt, sie drehen alles um. Die Wahrheit ist immer genau das Gegenteil von dem, wie es nach außen hin erscheint. Und wenn dieses Pendel einmal zurückschlägt, dann werden wir ganz, ganz andere Zeiten kriegen, die hier aufziehen. Und was ist das Gegenteil von extrem links? Ja? Und es ist ein Gesetz der Physik. Das Pendel, wenn es ganz krass in die linke Richtung ausschlägt, dann wird es auch wieder ganz krass in die rechte Richtung ausschlagen. Und das ist ja dann im Endeffekt verursacht worden durch die, die es in die Richtung haben ausschlagen lassen. Ohne dass die es getan hätten, wäre es nie in die andere Richtung ausgeschlagen.
Das ist die traurige Konsequenz. Die Gegenbewegung, die dann wahrscheinlich auch übermäßig kommt. Wenn wir uns jetzt aber die aktuelle Konsequenz anschauen, hier mal ein paar Kommentare, die unter dieser Dokumentation sind, wie die ganze Welt über Deutschland lacht. It is not that Germans don't have a sense of humor, it is that they are banned from making jokes. 3000 Likes. Der nächste schreibt, as a German I better not post my opinion here. 5000 Likes.
Ja.
Amerikaner fragt, how are things going in Germany? Wie sind die Dinge in Germany, in Deutschland? Und der Deutsche sagt, oh, I can't complain. 1000 Likes. Also er kann sich nicht beschweren. Dann gibt's auch viele, die sagen, hey, jetzt will ich mein VPN auf Deutschland setzen und einfach shit posten da. Das haben, so wie ich das mitbekomme, auf Twitter auch einige dann gemacht. Beispielsweise bei Robert Habeck. Da gab's ja auch wieder, glaube ich, eine Auseinandersetzung rechtlich wegen einem Kackhaufen-Emoji. Hast du das gesehen, Philipp?
Nee.
Also, ich glaube, jemand hat Robert Habeck beleidigt und hat den Kackhaufen-Emoji benutzt am Ende des Satzes. Also hat ihn nicht als Kackhaufen bezeichnet, sondern den Kackhaufen-Emoji benutzt. Und da gab es dann rechtliche Konsequenzen und dann haben ganz viele Amerikaner angefangen, auf Twitter unter die Posts von Robert Habeck auf X dieses Kackhaufen-Emoji zu posten, weil sie es so lächerlich finden.
Ja, und es ist ja genau der Beweis des Pendels, das in die andere Richtung ausschlägt. Er will es verhindern, jetzt kriegt er es die ganze Zeit. Und das ist, es ist alles so traurig. Es ist aber auch wichtig, dass es passiert, weil es wachen sicher nicht immer noch nicht alle, aber Leute, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Was habt ihr denn für Lehren mitgenommen, seitdem ihr unseren Podcast hört? Weil ihr seht ja, es ist Kian und mir wichtig, dass wir unangenehme Themen ansprechen, und schaut euch doch mal die anderen Top 10 Spotify-Podcasts an. Ja, da geht's irgendwie darum, yo, Bro, Diggi, was geht? Was ging heute bei dir? Ja, alles so, sag ich mal, Nebensächlichkeiten, würde ich sagen. Man könnte auch sagen, es ist seichtes Geplapper. Bloß kein unangenehmes Thema ansprechen. Bloß kein politisches Thema ansprechen. Bist du wahnsinnig, ja? Da zeigt man ja schon, die sind wie dressierte Karnickel. Ja? Und wir sprechen ganz bewusst unangenehme Themen an und wir werden dafür auch medial immer wieder angegriffen, weil es gefällt denen natürlich nicht, weil wir eine größere Reichweite haben als wahrscheinlich jede deutsche Publikation. Aber es ist wichtig, dass man sowas macht. Man muss seine Eier natürlich dann auch haben. Ja? Man braucht die Balls dazu, um trotzdem die Wahrheit auszusprechen. Das geht halt bei uns beiden sehr gut, weil wir beide finanziell unabhängig sind. Wir können sagen, was wir wollen. Wir arbeiten nicht für irgendeine Firma und müssen dann wie viele andere sagen, oh, da kannst du nicht drüber reden, das darfst du nicht sagen. Ja, doch, wir sagen es, wir sprechen es regelmäßig aus. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, um diese Missstände hier in Europa auch anzusprechen. Und deswegen machen wir immer wieder sowas und greifen gerade diese Themen auf, die bei uns tunlichst vermieden werden, sie in die öffentliche Diskussion reinzuschieben.
Absolut. Ich habe es jetzt nochmal rausgesucht. Es ist ein bisschen älter, also es ist noch aus dem letzten Jahr, aber ich lese es mal trotzdem vor. Und zwar hat ein Herr aus Sachsen-Anhalt bei X im April 2023 Folgendes geschrieben: Herr Habeck, Sie sind so ein verlogenes Stück, und dann den Kackhaufen-Emoji. So. Und dafür hat er eine Geldstrafe von 600 Euro bekommen. Wegen Verleumdung. Und hier seht ihr den Strafbefehl eingeblendet. Und darin heißt es, der Zeuge Habeck fühlt sich durch die Äußerung und insbesondere durch die Verwendung des Emojis in seiner Ehre verletzt und stellt Strafantrag gegen sie wegen Beleidigung. So heißt es wortwörtlich. Und dann steht weiter, dass der Mann gewusst habe, dass es sich bei dem Zeugen Habeck um einen Bundesminister handelt und ihr Kommentar geeignet ist, dessen Wirken als Bundesminister in der Öffentlichkeit zu erschweren. Und ich will da gar nichts zu sagen, Leute. Da muss jeder für sich selber entscheiden, ob das so richtig ist oder nicht. Lasst es uns in den Kommentaren gerne wissen. Das ist auf jeden Fall jetzt kürzlich dann nach dieser Dokumentation wieder hochgekocht. Und deswegen haben das ganz viele bei ihm kommentiert. Das ist dieses Zurückschwingen, von dem Philipp gesprochen hat. Aber ja, lasst uns mal in den Kommentaren eure Meinung dazu wissen, wo ist die Grenze, wo ist die Linie und seht ihr eher die Gefahr, wenn die Menschen zu viel Hass oder Beleidigungen im Internet posten oder Memes posten, dass die Leute sich dann nicht trauen zu sprechen? Oder seht ihr eher das Problem damit, wenn zu viel strafrechtliche Verfolgung passiert, Hausdurchsuchungen oder Handys eingezogen werden wegen Memes? Wo seht ihr eure Freiheit eher eingeschränkt? Lasst uns das gerne mal in den Kommentaren wissen. Mich interessieren eure Meinungen. Und ja, das war's vom Podcast, Philipp.
Jo, letzte Worte, Leute. Sonntag, geht wählen, gebt eure Stimme ab, wo auch immer ihr meint, ist eure Entscheidung, es ist eure Zukunft. Wir alle sind unseres Glückes Schmied. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das macht. Dann könnt ihr auch selbst stolz darauf sein, auch wenn es nachher nicht so kommt, wie ihr es vielleicht euch gewünscht habt. Aber ihr habt euren Teil getan. Ihr könnt nicht sagen, ich habe das Schicksal entscheiden lassen. Nehmt euer Schicksal selbst in die Hand. Deswegen haben wir dieses Buch rausgebracht. Das ist der Punkt, um den es geht. Nehmt euer Schicksal selbst in die Hand. Ihr könnt euch alles selbst erschaffen. Das ist es von meiner Seite aus und wir werden das dann im nächsten Podcast, den werden wir direkt nach der Wahl drehen und dann darauf eingehen und ihr hört dann ja wahrscheinlich am Montag wieder von uns, wenn wir das Ganze, das dann passiert ist, die Ergebnisse besprechen. Wir wünschen euch jetzt ein schönes Wochenende, macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.
Bis dann, ciao.